Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Herr Wälzer, worüber haben Sie in der vergangenen Woche nachgedacht?
Also ich habe über eine Sache ziemlich intensiv nachgedacht und vielleicht ist die auch erklärungsbedürftig, nämlich dass wir ja beobachten können, dass es so ein extremes Missverhältnis zwischen der pandemischen Dringlichkeit oder virologischen Dringlichkeit gibt und einem unglaublich ausdifferenzierten, zeitfressenden politischen Aushandlungsprozess, sodass man das Gefühl hat, die Verantwortlichen in der Politik haben eigentlich ihren Gegenstand verloren. Und die einzige Erklärung, die mir dazu einfällt, ist, dass das Krisenmanagement über das Jahr hinweg, über die vielen Monate hinweg, irgendwie ja nicht besser geworden ist, sondern durch die Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern und den Ländern untereinander und die Kritik aus der Bevölkerung und aus den Medien und die Lieferschwierigkeiten für dies und das immer schwieriger geworden ist. Und das hat nicht dazu geführt, dass das Management, das Politische verbessert wurde, sondern dass die Orientierung stärker wurde auf das, was man kann. Und kann man Politik, aber eben nicht Krisenmanagement. Und deshalb haben wir jetzt sowas Surreales, dass sie jetzt halt viel mehr Politik in klassischer Form, nämlich interne Auseinandersetzungen, Verregelungen und so weiter betreiben und irgendwie währenddessen das Virus tut, was es möchte und die ganze wissenschaftliche Zunft völlig verzweifelt ist. Das ist so eine bizarre Situation.
Also würden Sie sagen, dass die Politiker selbst in einer Art von Selbstzufriedenheit gerade sind, weil sie sich wieder mit den Instrumenten befassen, die sie gut können?
Na, ich weiß gar nicht, ob die damit dann zufrieden sind. Die sind wahrscheinlich hinreichend unglücklich damit, weil sie ja in irgendeiner Weise merken müssen, dass die Bevölkerung das überhaupt nicht in irgendeiner Weise akzeptieren kann. Aber also psychologisch wäre mir das die einzige Erklärung. Wenn ich etwas nicht kann und sich deutlich erweist und über längere Strecken erweist, ich kann es nicht, dann entsteht ja Orientierungslosigkeit. Und Orientierungslosigkeit löse ich immer am besten, indem ich mich daran festhalte, was ich kann. Und dann verlege ich mich halt auf, die Opposition ist schuld oder die Auseinandersetzungen dauern jetzt länger und wir müssen das verlagern und das dauert aber so seine Zeit im Parlamentarismus. Und ich finde auch die Rhetoriken, ich gucke ja immer Talkshows, politische Talkshows, die Rhetoriken sind so, als gäbe es gar keine Pandemie. Das ist sowas völlig Verrücktes, ja. Also sie sind sozusagen in ihren Verfahren jetzt drin und haben umgeschaltet, dem Volk jetzt zu erklären, wie das so auf der Verfahrensebene läuft, ja. Und das Ganze jetzt nochmal kafkaesk eigentlich mit dem, was jetzt ansteht, sozusagen die Kompetenz stärker auf den Bund zu verlegen, hat ja eine kafkaeske Komponente, weil die Übung dient ja dazu, dass die Länderchefs die Beschlüsse umsetzen, die sie selber gefasst haben. Und das ist irgend sowas wie Kindertagesstättenpädagogik oder sowas, die da sozusagen in Relation zu den Notwendigkeiten plötzlich im Vordergrund steht.
Ich habe das Gefühl, dass in dem Moment, in dem die Politik stärker über ihre Verfahren und Prozesse spricht, sie den Bürger ja auch auslädt aus einer Anforderungsdialektik, weil der Bürger dann auf dieser Ebene eben nicht mehr mitsprechen kann. Er kann ein Bedürfnis formulieren, wenn aber die Politik nicht mehr im Dialog ist zu sagen, dir Bedürfnis ja oder nein, sondern das Wie des Bedürfnisses verfahrenstechnisch weiter erklärt, ist die Politik nicht mehr in der Schuldigerposition. Das heißt, die Anforderung verschwimmt dann auf einer Verfahrensebene. Und dadurch nimmt man ein Stück weit dieses Zielobjekt von sich weg. Kann das sein, dass das deswegen ein Fluchtimpuls eigentlich ist der Politik?
Na, ich finde, das passt sogar. Also meine fragmentarische Erklärung passt super gut zu dieser Erklärung, weil natürlich jetzt ist es so, wir halten uns an das, was wir können. Und das, was wir können, ist etwas, was die Bürgerinnen und Bürger nicht kennen, häufig auch nicht verstehen. Also können wir uns auch darauf beschränken, das zu erklären, weshalb das jetzt irgendwie Zeit dauert und dann noch der Bundesrat und so weiter und so weiter und diese Details. Und das sind beide Komponenten. Ich bewege mich gewissermaßen wieder auf sicherem Boden für mich und kann mich noch immunisieren gegen Kritik. Aber dieses Ganze sozusagen bei einer fortlaufenden Steigerung der Gefährdung, die dadurch entsteht, kriegt was Irres. Also das hat sowas. Ich hatte als Student in einer WG mal das Erlebnis, dass es in einer Nachbarwohnung gebrannt hat. Und in der Nachbarwohnung wohnte ein älteres Ehepaar. Und als wir dann dort geklopft haben und geklingelt haben, weil es brennt und sowas, war nur die Frau da. Und die Frau weigerte sich, die Feuerwehr zu rufen, weil ihr Mann ja nicht da war. Und das war so nach dem Motto, aber es brennt jetzt, bis mein Mann kommt, weil der macht die Entscheidung. Also sowas Absurdes hat das jetzt irgendwie auch. Ja? Virus kann sich weiter verbreiten, weil wir müssen jetzt doch, also diese Verfahren und so weiter.
Also man minimiert den Druck, indem man sich nicht mehr als Allheilretter inszeniert, sondern auf die Verfahren verweist und deswegen nicht mehr wirklich der Verantwortungsträger ist der Sache.
Aber es ist ja, sagen wir mal, von der politischen Nachhaltigkeit eine Katastrophe, weil ich weiß es jetzt aus dem Bekanntenkreis, dass die meisten die Nachrichten nicht mehr gucken, weil sie es nicht ertragen können, dass sie die Talkshows nicht mehr gucken, weil sie es nicht ertragen können. Wir wissen aus der Wissenschaft, also Frau Brinkmann und andere, dass die überhaupt, also fast keine Kommunikationsbereitschaft mehr haben, weil ihnen ja auch nichts entgegengebracht wird. Das spielt jetzt seit Februar letztlich keine Rolle mehr, was aus der Wissenschaft kommt dazu. Und das ist natürlich, wir haben ja schon häufiger darüber geredet, aber ich fürchte, das gibt einen Vertrauensverlust, der wirklich spektakulär ist.
Könnte sich in der Bevölkerung jetzt der Druck nochmal erhöhen, wo man sieht, dass in Großbritannien und anderen Ländern wieder aufgemacht wird und gerade unter einer jungen Generation vielleicht auch so ein Neidimpuls dann kommt? Ich habe heute ein Interview mit Boris Johnson gehört, wo Boris Johnson ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass die Öffnung nicht auf dem Impferfolg basiert des Landes, sondern eben auf dem harten Lockdown. Und hier, wenn ich mich so umhöre in Berlin, habe ich das Gefühl, dass die Leute vermuten, weil jetzt schneller geimpft wird und auch da immer mehr kommuniziert wird, ist es bald vorbei. Und das ist aber wissenschaftlich nicht so belegt. Gerade Boris Johnson sagt ja zum Beispiel, dass der britische Erfolg auf den Lockdown zurückzuführen ist und nicht auf das Impfen. Also gibt es auch da ja parallele Narrative, die eigentlich nichts mit der Wissenschaft zu tun haben.
Ja, aber das ist sehr schwer zu sagen. Ich weiß auch nicht, wie differenziert Nachrichten wahrgenommen werden. Also ich glaube, dass die Thematik bei uns noch virulenter wird an der Stelle, wo die Einschränkungen für die Geimpften aufgehoben werden. Weil dann wird es ganz furchtbar, ja, weil wir dann mit der Ungleichheit der Betroffenheit von Einschränkungen auch noch zu kämpfen haben und gleichzeitig möglicherweise, man kann ja die Daumen drücken, dass das jetzt mit dem Impfen tatsächlich flott vorangeht und nicht die nächste Katastrophe mit irgendeinem Impfstoff oder was entsteht, aber sozusagen ein Unmut wird dadurch entstehen, dass es notwendigerweise, auch wenn es wieder verfassungsjuristisch nicht so heißt, eine Ungleichbehandlung entstehen wird, bei gleichzeitiger doch sehr gedehnter, zerdehnter Dauer des Einbezugs aller, die wollen, in das Impfgeschehen. Also da sind sozusagen noch ganz viele Brandherde, die da entstehen können.
In den USA wird Johnson & Johnson jetzt nochmal irgendwie nachdrücklich geprüft. Ich merke, dass Wetter einen Stimmungswechsel ja auch bringt. Es gibt ja immer mehr wieder lauter werdende Stimmen, dass Aerosole sich draußen ja nicht dann so verteilen und dass man deswegen die Außengastronomie doch nochmal öffnen sollte. Aber genau diese Verlagerung zum Bund hat ja eigentlich die Gefahr, dass all diese Maßnahmen, die nicht funktioniert haben in den letzten 14 Monaten, dass die sich dann auch nochmal ausweiten, statt eigentlich testmodellhaft in den Ländern und Regionen zu suchen, welche Maßnahmen denn eigentlich greifen.
Naja, genau das wäre ja der Punkt. Ich meine, das beklagen wir jetzt seit Monaten, dass die Erfahrungen, die andernorts gemacht werden, weder systematisch erfasst noch systematisch ausgewertet, geschweige denn umgesetzt werden. Und wir sehen es ja jetzt auch wieder, was zum Beispiel die Testauflagen für die Unternehmen angeht. Das ist ja der Wahnsinn, was dort gemacht wird, weil den Mitarbeitenden in den Unternehmen nach wie vor freigestellt ist, ob sie sich testen lassen oder nicht. Das heißt, der Arbeitgeber kann sie gar nicht dazu verpflichten. Das ist sozusagen in der Regelung überhaupt nicht vorgesehen. Und insofern verstolpert sich das, verleppert sich das alles an jeder Stelle. Ja, und das ist eine verrückte Sache. Und dann hat man kontraproduktiv, wir werden jetzt ja wahrscheinlich die Ausgangsbeschränkung möglicherweise bundesweit bekommen, pünktlich zum Frühling. Ja. Und das sind ja alles Dinge, glaube ich, die Menschen wirklich in den Wahnsinn treiben. Und das ist nochmal das Thema des Vertrauensverlustes, weil wir wissen ja, der brave deutsche Bundesbürger, die brave deutsche Bundesbürgerin geht ja bei jeder Maßnahme mit, die sie oder er für sinnvoll halten und die einleuchtend ist. Aber selbst diese braven Leute kriegen ja mittlerweile die Pimpernellen, weil das alles nicht zueinander passt. Und dann eben, jetzt schließen wir den Kreis, kommt wieder an den Ausgangspunkt zurück, man vor lauter Kompliziertheit jetzt auch die politischen Akteure sagen, na, wir kümmern uns jetzt lieber mal um was anderes, nämlich um die Verfahren. Also das ist, also ich will ja nichts herbeireden, aber ich finde, da steckt so ein Sprengstoff drin, so ein Demokratiesprengstoff, das macht mich ganz unruhig.
Ich denke natürlich auch darüber nach, ob von Politikerseite der Ausweg Verfahren nicht genauso übersetzbar ist auch auf den Ausweg Wahlkampf. Und jetzt gar nicht nur auf meine Partei und die Kanzlerkandidatenfrage bezogen, sondern insgesamt. Jetzt sind gerade diese Wochen und Monate, wo jede Partei die Parteiprogramme oder die Wahlprogramme vorschlägt und vorstellt. Und ich merke natürlich, dass das ein Terrain ist, auf dem sich Abgeordnete und Parteizugehörige viel selbstbewusster und souveräner verhalten. Und statt sich in diesem Krisenzustand ja wieder heimischer zu fühlen und dort zu agieren, flüchtet man sich auf der einen Seite entweder in Verfahrenserklärungen oder auf der anderen Seite in Wahlkampf, weil man dann eben nicht mehr die Zeit hat, sich mit der Krise selbst zu demontieren.
Ja, ja. Ich finde, analytisch ist das völlig nachvollziehbar. Es läuft trotzdem auf den Befund, es brennt, bis mein Mann kommt, hinaus. Ja? Und das Ganze ist ja eben kein Kurzfilm von Karl Valentin oder so, sondern eben, wenn man die Intensivmediziner hört, eine Situation, wo jede Stunde Nichthandeln weitere Todesopfer kostet. Und das ist schon irre in einer der modernsten, reichsten, man gedacht, bestorganisierten Gesellschaften der Welt, dass sozusagen dieses Missverhältnis entsteht zwischen Einsicht in Emergency, in eine Notfallsituation und den Rückzug gewissermaßen in das Business as usual. Und das sozusagen mit der Folge einer zunehmenden Losgelöstheit von der Bevölkerung. Also das ist so ein bisschen auch wie vielleicht die letzten Züge des SED-Regimes oder so, ja, wo niemand mehr eigentlich versteht, was geht denn da unten bei den Leuten eigentlich vor?
Und umgekehrt habe ich das Gefühl, dass die Leute, die frustriert sind und deprimiert sind, sich aus einem Verantwortungsbewusstsein dann auch nicht diesen ganzen Querdenker-Demos anschließen, aber in eine Art von politischer Lethargie verfallen. Und weil sie dadurch still sind und stumm sind und zurückgezogen sind, empfindet Politik das auch nicht als oppositionellen Aufschrei.
Aber auch das ist ja erstaunlich. Also so wenig man Empirie verwendet hat, um jetzt sozusagen Best Practices zu entwickeln, so wenig wird ja auch Sozialwissenschaft in Anspruch genommen, um mal zu ventilieren, was denken denn eigentlich die Leute? Also diese bizarre Geschichte hatten wir ja schon bei der Öffnung Ende Februar, Anfang März, wo die Leute sagen, wir wollen überhaupt keine Öffnung, wir wollen schärfere Regelungen. Und die Ministerpräsidenten und das Kanzleramt beschließt in der Weisheit, wir machen jetzt mal Öffnung. Also das ist alles irgendwie, so sehr wir uns bemühen, alles zu verstehen und analysieren zu können, kommt man ja da mittlerweile an die Grenzen dessen, was verstandesmäßig noch einsehbar ist.
Wenn dann jetzt in der CDU vielleicht in dieser Woche der Kanzlerkandidat geklärt ist und zumindest dieses Getöse innerhalb dieser Partei verstummt, ist denn dann die Hoffnung, dass die Abgeordneten wieder in den Krisenzustand zurückkehren und dort ihre Aufgabe übernehmen?
Nein, ich habe da gar keine. Ich hätte die einzige Hoffnung, dass tatsächlich die Impfkampagne funktioniert, dass sie weiter an Fahrt aufnimmt, dass dann doch, also durch die größeren Zahlen der Geimpften, die Inzidenzen tatsächlich auch absinken und die Gesamtgefährdungslage zurückgeht. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man hoffen kann, eben unter der Voraussetzung, dass hinreichend Impfstoff da ist, weil ich glaube schon, dass auf der Ebene darunter, also Organisation der Impfzentren und sowas, die Leute fantastisch arbeiten und das ganze Ding wunderbar funktioniert. Also auf dieser Ebene operativ funktioniert die Geschichte. Und dann muss man vielleicht mit den Achseln zucken und sagen, dann soll die Politik sich doch bitte mit sich selber beschäftigen. Hauptsache, das Ding funktioniert und wir kommen auf diese Weise aus der Dramatik der Pandemie raus.
Ich kenne das aus Start-up-Kreisen, dass man bei jeder Bundestagswahl fragt, die ganzen Unternehmensgründer, die unter 30, 35 sind, welchen Bundeskanzler hätten sie denn gerne oder welche Partei würden sie denn wählen? Und das Credo ist immer, wenn die Politik sich komplett heraushielte, würde es uns am besten gehen.
Ja, aber das ist wirklich ein ganz dramatischer Befund. Und ich muss auch sagen, in Ergänzung dazu, also dass Leute, die jetzt bei dem Management der Krise, der wirklich großen Krise, der signifikanten Krise der Nachkriegszeit für Deutschland, dass Leute, die wirklich objektiv versagen, mit breiter Brust antreten und Bundeskanzler werden wollen. Also auch das scheint mir, wenn man es milde sagt, Realitätsferne und Selbstüberschätzung zu sein. Also die sollte man vielleicht zum Berufsberater schicken, wo sie mitgeteilt bekommen, nee, das reicht nicht ganz, funktioniert nicht ganz.